Radio Poki Talk. Radio Poki Talk. For mesh to mesh. Schönen guten Abend, Wolfgang Bibel spricht wie fast jeden Montagabend. Ich muss mich an dieser Stelle auch mal um Verzeihung ersuchen wegen vorigen Montag. Bei uns sind eine Menge Leute, oder nicht eine Menge, einige Menschen sind krank und andere wieder haben sehr viel aufzuholen. Wir haben sehr viel zu arbeiten in diesen Tagen. Immer mehr Nachfragen kommen herein angesichts der, mehr und mehr sich verschlechternden wirtschaftlichen Situation für viele Betriebe. Aber ich bin da und freue mich auch heute auch, dass wieder Michael Kaiser da ist, der mir die richtigen Fragen stellen wird, so dass ich eben das Verschiedenes sagen kann, wenn ich wieder was vergesse zu sagen. Heute haben wir das Thema die Verbindung oder die Zusammenarbeit oder das Miteinandersein von verschiedenen Rechtsformen mit Unternehmensvereinen. Also beispielsweise heute Nachmittag habe ich mit jemandem ein Gespräch gehabt, der hat eine GmbH und der war früher eine OG. Und es gibt eben auch KGs, die wir auch schon haben bei uns in den Mitgliedsbetrieben. Und wie geht es jetzt, dass Unternehmensvereine zusammenarbeiten oder wie kann man es machen? Das ist ja eigentlich die Hauptfrage. Wie kann man es machen, dass die Vorteile, die eben die eine Rechtsform bietet, mit den Vorteilen der anderen Rechtsform, welche das immer auch ist, zusammenbringt? Hallo, Michael Kaiser.
Hallo, freue mich, dass ich mit dabei bin.
Ja, und es sind auch immer wieder und auch heute wieder schon einige durchaus hier im Studio, auch einige Zuhörer. Das letzte Mal haben wir noch im Nachtalk dann auch noch jemand gehabt, der ist zu uns gekommen und hat einige Fragen gestellt. Würde mich freuen, wenn das während der Sendung schon passieren würde, weil dann könnten auch von den Fragen und von den Antworten alle, die zuhören, profitieren. Wir fangen jetzt mal an mit wie können Unternehmensvereine zusammenarbeiten oder was kann die eine Rechtsform für oder mit einer anderen Rechtsform tun oder machen. Und da würde ich einmal sagen, fangen wir doch mal an, das vergesse ich nämlich selber oft bei solchen Gesprächen, wie kann ein Unternehmensverein mit einem anderen Unternehmensverein zusammenarbeiten oder voneinander profitieren? Oder sogar noch mit einem oder zwei oder drei anderen, also dass man dann schon einen Verband bildet. Und wie kann das gehen? Was kann da der eine Verein tun und was kann der andere Verein tun? Eine sehr beliebte oder sage ich jetzt einmal verbreitete Möglichkeit ist es, dass es eben schon einen Verein gibt und es wird ein zweiter gegründet, wo die beiden zusammenarbeiten. Und zwar aus dem Grund, weil der eine Verein ist zum Beispiel ein gemeinnütziger Verein, wie es zum Beispiel Sportvereine sein müssen oder Heimatvereine oder eben überhaupt karitative Vereine. Die sind eben von vornherein gemeinnützig und als gemeinnützige Vereine haben sie also manche Nachteile. Ein sehr gravierender, neben anderen Nachteilen, ist der, dass sie Umsatzsteuer, also der Ausdruck heißt unecht umsatzsteuerbefreit sind. Was heißt es? Diese Vereine können für also das, was sie einkaufen, müssen sie wohl beim Lieferanten Umsatzsteuer bezahlen. Das sind ja eben keine meistens keine Vereine, die Lieferanten, während aber sie können diese Umsatzsteuer nicht selber als Vorsteuer beim Finanzamt geltend machen und sich zurückholen. Und wir hatten einen diesbezüglichen Fall in Kärnten voriges Jahr, oder war es jetzt schon vor 2 Jahren, das weiß ich jetzt gar nicht, wo mich jemand von einem dortigen Sportverein angerufen hat und gesagt hat, Herr Biebel, was sollen wir jetzt machen? Wir haben 2 Sporthallen, sehr große Sporthallen, die müssen beide brauchen ein neues Dach, müssen ein neues Dach bekommen, kostet 900.000 Euro. Das Geld haben wir beisammen oder das bekommen wir gefördert oder haben gesagt, das weiß ich jetzt nicht mehr, aber auf jeden Fall hat der Vorstand von diesem Verein hat gesagt, ja, aber da wir ein gemeinnütziger Verein sind, können wir die 180.000 Euro Umsatzsteuer, die wir bezahlen müssen, nicht uns zurückholen. Und das ist halt schon bei solchen Beträgen sehr schmerzlich. Und also war mein Rat, einen eigenen Förderverein zu gründen, der eben nicht gemeinnützig ist und der vorsteuerabzugsberechtigt ist und diesen Kauf der neuen Dächer, der neuen 2 Dächer über diesen Verein abzuwickeln. Und dieser Verein, der kann sich ja die Umsatzsteuer vom Finanzamt zurückholen. Wie man das dann weitermacht, das ist ja eine andere Frage. Aber auf jeden Fall, auf diese Art und Weise können zum Beispiel 2 Vereine sehr gut miteinander zusammenarbeiten. Und das sind beides Unternehmensvereine. Man glaubt oft ja, Sportvereine oder überhaupt gemeinnützige Vereine können keine Unternehmensvereine sein. Das ist nicht wahr. Unternehmensverein zu sein und ein Gewerbe oder auch mehrere Gewerbe zu betreiben, steht nicht im Widerspruch zur Gemeinnützigkeit. In Wirklichkeit ist ja wirklich jeder größere Sportverein, Fußball, Ruderclub, die machen ja teilweise Millionenumsätze und machen eben auch Geschäfte, sind gewerblich tätig mit ihren ganzen Sponsoren und mit ihren ganzen Geschäften, die sie betreiben und mit diesen ganzen, die Fanartikel, gibt es ja eigene Läden, da setzt sich ja eine Menge Geld um, aber es sind trotzdem gemeinnützige Vereine. Das eine bitte hat mit dem anderen nichts zu tun. Gemeinnützigkeit ist ein finanztechnischer Begriff und hat nichts damit zu tun, ob man eben jetzt Geschäfte macht oder nicht oder irgendwas anderes macht. Ein Verein darf nur nicht seine Tätigkeit auf Gewinn orientiert haben, aber darf sehr wohl Gewinne machen, wenn diese Gewinne dann wiederum dem Verein beziehungsweise seinem dezidierten, in den Statuten festgehaltenen Zweck wiederum zugutekommen. Das wäre einmal eine dieser Möglichkeiten, wie man mit einer anderen Rechtsform, in dem Fall mit der gleichen Rechtsform oder mit einem zweiten Betrieb der gleichen Rechtsform zusammenarbeiten kann. Habe ich was jetzt vergessen, Michael, was Wichtiges?
Also kannst du ganz mal gucken, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber seit Beginn der Sendung fällt dein Mikro öfters mal aus. Ich weiß nicht, ob du richtig auf die Taste drückst oder ob es ein anderes Problem bei dir gibt, aber vielleicht kannst du das, während ich spreche, mal recherchieren. Zumindest gab es also immer wieder Sekunden bei deiner letzten Rede, die man nicht hören konnte. Und im Mumble sah man auch, dass du nicht sozusagen, dass dein Mikro aus war. Ich weiß nicht, kannst du da mal nachgucken, Wolfgang?
Ja, ich kann nicht wirklich was nachgucken. Ich weiß, dass ich die ganze Zeit die Sprechtaste gedrückt halte und das Sprechfenster hier erscheint auch in blauer Farbe. Und
ja, wunderbar bist du auch zu hören, lieber Wolfgang. Michael, es wird wohl vermutlich an deinem Internet liegen, an deinem Download. Genau.
Keine Ahnung, aber dann ist ja gut, wenn es nur mich betrifft, da ich ja die Inhalte eh schon kenne, ist es nicht ganz so schlimm, wenn ich ein paar Sekunden verpasse, dann ist ja alles gut.
Jo, wir waren bei der Frage, ob dir etwas aufgefallen ist, Michael, etwas Wichtiges, was noch zu sagen wäre, diesbezüglich Verein mit Verein.
Nee, also in Bezug Verein mit Verein nicht, aber ich erinnere ja gerne bei unseren Sendungen und Beiträgen an die absoluten Grundlagen, da die natürlich bekannt sein müssen, damit man alles andere versteht. Und an dieser Stelle möchte ich aber nur anmerken, dass ja die Rechtsform des Vereins, auch des, wie soll ich sagen, unternehmerisch genutzten Vereins, eine ganz normale Rechtsform ist. Es ist also nicht so, dass es die Rechtsform gibt, die so bekannt sind, GmbH und so weiter. Und dann gibt's noch den Spezialfall Verein, sondern der Verein ist eine ganz normale Rechtsform, wie alle anderen auch. Er ist halt für das Thema der unternehmerischen Tätigkeit nicht so gut bekannt, wie wir uns das wünschen würden. Das heißt aber nicht, dass der Verein jetzt irgendwie was ganz besonders ist, wo man sagt, das ist eine ganz eigene Kategorie oder so, überhaupt nicht. Sondern es ist eine Rechtsform, die halt für bestimmte Themen besonders gut geeignet ist, wie wir denken, eben auch für unternehmerische Themen. Aber wir reden hier also nicht über eine ganz spezielle Kategorie, die jetzt mit der anderen, wie soll ich sagen, der restlichen Welt an Rechtsformen, die es so gibt, nichts zu tun hat. Also wir reden hier über eine ganz normale Rechtsform, die viele Vorteile hat. Und wer sie noch nicht so gut kennt wie die anderen, sollte unbedingt sich damit beschäftigen. Ganz einfach, weil sie wirklich sehr vorteilhaft ist, und zwar auch gerade für alle Größenklassen von Unternehmen. Und von daher ist es auch eine Rechtsform, die sehr, sehr gut mitwachsen kann, von ganz klein bis ganz groß.
Ja, danke für diesen Hinweis. Mir fällt das auch nicht auf, aber immer wieder, wenn ich mit jemandem zu tun habe, dass du da ganz recht hast, es wird als was anderes gesehen. Wir haben gerade zum Beispiel sehr, sehr große, sage jetzt einmal, Verständnisschwierigkeiten, weil wir einen Mitgliedsbetrieb in Italien haben, in Südtirol haben, und da also die italienischen Behörden oder auch italienische Fachleute, Rechtsanwälte, Steuerberater, und es wurden durchaus mehrere konsultiert, die nicht nur, dass die sagen, ja, oder dem Ablehnen gegenüberstehen oder irgendwas, sondern die können sich überhaupt gar nicht vorstellen, dass so etwas überhaupt möglich sei. Also die haben das noch niemals irgendwo gehört oder von jemand herangetragen bekommen, und dabei muss man sich ja denken, ist das ein EU-Land? Die unterliegen ja EU-Vorschriften, also zum Beispiel, sage ich mal, dort ein Haus zu kaufen oder überhaupt oder ein Kraftfahrzeug zu betreiben oder ganz egal, ist gemäß EU-Vorschriften genau gleich, wie wenn ich es in Österreich mache, in Deutschland oder in einem anderen EU-Land. Aber das haben die Behörden dort, und ich weiß gar nicht, wie das weitergeht. Wir haben mittlerweile unsere Fachspezialisten hier eingeschaltet, weil eben unser Mitgliedsbetrieb dem sehr viel daran gelegen ist, dass dieser Plan, dieser unternehmerische Plan hier weitergeht. Und das wird natürlich auch funktionieren, aber was da alles noch drauf und zu wartet, das weiß ich nicht. Und vielleicht kann man das auch gleich mal zur Information verwenden. Wir haben natürlich Spezialisten im Rechtsbereich, im Steuerbereich, mehrere sogar, und ja, auf die können wir zurückgreifen, was sehr, 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 sehr oft gar nicht erforderlich ist. Das kommt gar nicht zum Tragen, aber ab und zu und insbesondere bei solchen, wie soll man mal sagen, bei solchen Konstellationen, wo das nicht bekannt ist oder bisher nicht gemacht wurde, ja, da ist es halt dann auch erforderlich, dass man eben vielleicht auch, weiß ich nicht, wo es noch hingeht, aber wir werden das Ganze natürlich auch über das Außenministerium weiter betreiben. Selbstverständlich ist es so, dass es machbar ist, und es ist ja auch Rechtsgrundlage. Aber mittlerweile sind wir als Unternehmensvereine, und das macht mich auch schon ein bisschen stolz, bereits in eine Größe gekommen, wo man nicht einfach nur irgendwer sind. Wir haben also zurzeit dann es wird täglich mehr, wirklich, täglich mehr, also an die 130 Mitgliedsbetriebe in Österreich und im umliegenden Ausland. Und ja, wenn wir jetzt etwas sagen oder irgendwas fragen, dann ist das nicht natürlich so eine Riesensache, wie wenn der ÖMTC irgendwas sagt. Aber die haben auch immer klein angefangen. Aber wir sind jetzt schon jemand, der auch schon einmal irgendwas zu sagen hat. Freut mich sehr. Zum Beispiel mit der Zusammenarbeit mit anderen Rechtsformen. Eine sehr beliebte Rechtsform ist, also es gibt eine Rechtsform, die ist ja so ein Zwitterwesen, nämlich das Einzelunternehmen. Ja.
Ich würde gerne noch kurz schnell was nochmal einhaken, bevor du jetzt mehr auf das Thema der speziellen oder anderen Rechtsform eingehst. Ja. Weil das ist nämlich genau, möchte ich das, diese zwei Themen, die wir jetzt angesprochen haben, ja, ich kann nochmal schnell verbinden. Es ist nämlich eben nicht so, dass der Unternehmensverein irgendeine ganz spezielle Rechtsform ist, die irgendwie besonders kompliziert ist, weshalb man dann da Schwierigkeiten hat, sondern es ist komplett andersrum. Wir, der Europäer wird ja ständig ermahnt, er möge doch diese ganzen tollen Sachen mit Europa und die Möglichkeiten, die jetzt diese grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Länder immer möglich doch auch für sich nutzen und sollte was machen. Und in dem Moment, wo man das tut, merkt man, ja, die Behörden haben aber keine Ahnung von diesem ganzen Zeug. Und das heißt also, sobald man Grenzen überschreitet, hat man unter Umständen eben auch Schwierigkeiten. Das ist zwar ärgerlich, aber wie du schon angedeutet hast, sind das lösbare Schwierigkeiten. Und wiederum, sie haben eben nichts mit den Unternehmensvereinen oder mit dem Verein überhaupt zu tun, sondern mit der Tatsache, dass die Behörden auf beiden Seiten in der Regel ihren eigenen Krempel nicht verstehen und keine Ahnung haben von EU-Recht und von der Umsetzung und Anwendung desselben. Das heißt also, ja, da kann man schon mal Schwierigkeiten haben, aber nicht, weil man ein Unternehmensverein ist, sondern weil die Behörden zum Beispiel beim grenzübergreifenden Immobilienbetrieb oder Besitz keine Ahnung haben. Und von daher trifft es einen dann vielleicht genauso wie jemand, der eine GmbH betreibt. Aber mit dem Unternehmensverein hat das alles nichts zu tun. Und von daher sind das also, sind diese Probleme zwar nervig, aber Sie sollten einen nicht davon abhalten, einen Unternehmensverein zu gründen, ganz einfach, weil man diese Probleme eben mit den anderen Rechtsformen, auf die wir jetzt ja auch noch weiter eingehen werden, eben ganz genauso haben kann und wenn es grenzübergreifend wird, auch haben wird mit hoher Wahrscheinlichkeit. Das nochmal von mir dazu.
Ja, danke, finde ich einen wertvollen Hinweis, weil, wie du das jetzt gesagt hast, habe ich mich daran erinnert, welche Schwierigkeiten es gegeben hat, also zumindest in Österreich, ich weiß nicht, wie es in Deutschland war, als man vor, na, wie lange wird es jetzt schon her sein, wird es schon vielleicht 20 Jahre her sein, weiß ich nicht, oder 15 Jahre, als man draufgekommen ist, dass die englische Limited Möglichkeiten bietet, auf jeden Fall ist sie sehr preiswert zu gründen gewesen, also damals zumindest, wie es heute ist, also und jetzt in der Brexit-Situation, in der ungeklärten, braucht man gar nicht dran zu denken, aber ich weiß nicht, ob sich in der Zwischenzeit nicht insgesamt dieses Angebot auch verändert hat, aber als das hochgekommen ist, war ja das total geringe Gründungskosten, dann hat man halt irgendeinen Bevollmächtigten gehabt in London oder irgendwo. Gut, es hat ein bisschen was gekostet, aber es waren ganz niedrige Steuersätze und wirklich tausende Unternehmen, die in Österreich dann eben betrieben wurden, sie hatten die Rechtsform der englischen Limited. Und da haben sich auch also die Behörden sicher, so geht's einmal geschätzt, die 5 Jahre lang überhaupt nicht auskennt damit.
Und das ist ein Prima, dass du das sagst, Wolfgang. Das ist nämlich ein idealer Zeitpunkt, mal alle, die eine Limited jetzt vielleicht am Hals haben und aufgrund der Brexit-Situation damit nicht mehr so glücklich sind, wie sie entweder früher waren oder wie sie vielleicht nie waren und sich einfach nur erhofft hatten. Auch damals schon war die Limited in vielerlei Hinsicht längst nicht so attraktiv wie ein österreichischer Unternehmensverein. Denn wer hat das Ding genutzt? In erster Linie Leute, die ungerne die 25.000 Euro, die, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber in Deutschland braucht man ja für die GmbH-Gründung 25.000 Euro Einlage. Kann man dann zwar so ein bisschen Raten einzahlen oder mit den 2 Tranchen, aber grundsätzlich ist das Kapital da als Risikokapital da oder als Einlage vorzuhalten, als Stammkapital. Und die das nicht machen wollten, die das umgehen wollten, die wollten also Haftung begrenzen, wie das in der Fachsprache heißt, ohne also so eine Einlage leisten zu müssen oder das Geld da rein zu tun. Und die haben dann eine Limited gegründet. Hätten sie damals schon einen österreichischen Unternehmensverein gegründet, hätten sie genau diesen großen Vorteil sofort gehabt und es hätte sie keinen Cent gekostet. Das heißt, das war damals schon richtig. Und wer jetzt die Brexit-Situation mit seiner Limited zum Anlass nehmen möchte, das mal glatt zu ziehen, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. sich mal näher mit dem Thema des österreichischen Unternehmensvereins zu beschäftigen.
Ja, wirklich ein sehr guter Hinweis. Stimmt ganz genau. Es hat eben ja auch nicht nur trotzdem was gekostet, weil diese Verwaltung, diese ausländische und alle Texte übersetzen und viele mussten dann auch beglaubigt sein, die Übersetzung kostet ja alles Haufen Geld. Das hätte man sich also damals schon richtig ersparen können, weil den österreichischen Verein, der ja die Basis bildet für Unternehmensvereine, gibt es in dieser Form seit 1916. Also hätte man schon wirklich seit mehr als 100 Jahren kann man diese Möglichkeiten so nutzen. Und es ist vielleicht eine gute Stelle, dass man darauf hinweist, die Limited zu transferieren, beziehungsweise den Geschäftszweck. Man muss ja immer unterscheiden. Man muss ja immer unterscheiden zwischen der Rechtsform, die etwas tut oder auch nichts tut, und dem Gewerbebetrieb, der von irgendeiner Rechtsform oder in Form einer Rechtsform betrieben wird. Ich kann ja eine Schlosserei kann ich betreiben als Einzelunternehmen, als GmbH, als KG, als OG, als Aktiengesellschaft ist es rechtlich natürlich auch möglich, aber das wäre ein bisschen oversized für eine Schlosserei. Also, aber das sind zwei verschiedene Dinge. Man gründet nicht eine GmbH und damit einen Gewerbebetrieb, sondern man gründet eine Rechtsform, um damit einen bestimmten Gewerbebetrieb zu betreiben. Und die englische Limited hat irgendeinen Betrieb heute geführt oder auch mehrere, wie auch immer. Und es ist sicherlich nicht schlecht jetzt, insbesondere wo noch immer kein Vakuum existiert, kein Rechtsvakuum existiert, wo die Strukturen langsam zurückgebaut werden mit England, weil die es nicht schaffen, eigentlich, ja, alles Mögliche, das würde zu weit führen. Man kann es ja überall nachlesen oder nachdenken. Also wäre eine nicht schlechte Methode, dieses Vermögen, was jetzt noch da ist, sofern es da ist, oder vielleicht ist sogar mehr geworden in der Zwischenzeit, dieses Vermögen in einen österreichischen Unternehmensverein einzubringen. Weil dass Österreich aus der EU austritt, das ist doch wirklich recht unwahrscheinlich.
Das wollen wir ja nicht hoffen, Wolfgang. Also Österreicher wollen wir ja unbedingt dabei behalten. Ne? Und vielleicht kannst du das Beispiel aber gleich mal nutzen, wenn jemand in der Situation ist, zu erläutern, wie denn eine Limited zum Beispiel in einer solchen Situation mit dem neu gegründeten Unternehmensverein in Verbindung stehen könnte. Da gibt es ja eine ganze Reihe an verschiedenen Möglichkeiten. Und ich glaube, das wäre doch jetzt für das Thema der Sendung gleich mal ein gutes Beispiel, wenn du mal kurz skizzierst, so ganz theoretisch, welche denkbaren Varianten es da gibt und vielleicht mit einem kurzen Beispiel, warum man sie in der einen oder anderen Form auch nutzen möchte.
Ja, das kann man schon machen. Ich bin kein Spezialist von Limiteds, aber es handelt sich ja also bei einer Limited genauso, also sehr, sagen wir, ähnlich wie bei unserer GmbH um eine Gesellschaftsform, die eben eine begrenzte Haftung aufweist. Das heißt ja, das englische Wort Limited heißt ja begrenzt. Und das bei solchen, sage ich jetzt einmal, bei solchen Transfers ergeben sich ja immer die Fragen, wie ist es möglich, dass man das Eigentum, entweder das gesamte Eigentum dieses Unternehmens oder aber das Eigentum der einzelnen Gesellschafter aus dieser Rechtsform herauslösen kann, möglichst kostengünstig, sage ich jetzt einmal, und es in eine andere Rechtsform einbringen kann. Das ist ja egal, welche Rechtsform, das ist immer die Frage. Und da gibt es auch eine Palette von Möglichkeiten, die sehr, sehr oft gleich bleibt. Man kann mal, das muss man sich aber in jedem dieser Merger-Szenarien, muss man sich das konkret anschauen. Grundsätzlich ist es so, es kann einerseits der österreichische Unternehmensverein Anteile oder vielleicht sogar alle Anteile dieses, und das ist jetzt egal, ausländisches, inländisches, was auch immer, dieses fremden Unternehmens übernehmen. entweder durch Kauf oder bei, also durch Erwerb halt bei Aktien, einem Aktiendepot erwerben oder bei GmbHs eben eine Gesellschaft oder mehrere Gesellschafteranteile. Bei Limited ist es das Gleiche und auch bei anderen Arten der Gesellschaften ist es auch ungefähr das Gleiche. Da gibt es nur immer Unterschiede. Was kostet es? Wer hat die Haftung? Wer muss am Schluss überbleiben? Also es muss ein bestimmter Ablauf immer eingehalten werden, dass es eben so ist, dass die Rechtsform erst ganz am Schluss, also zuerst muss man das Eigentum herausbekommen und wenn es dann diese Rechtsform leer ist und auch keine geschäftliche Tätigkeit mehr hat, also das Gewerbe wird dann auch schon von einem anderen Rechtsträger ausgeführt. Wenn das also nur mehr eine leere Hülle ist, dann kann man diese Hülle stornieren. Dieser Ablauf bleibt immer gleich. Und also das wäre einmal die Möglichkeit, dass der Verein Geschäftsanteile, Gesellschaftsanteile erwirbt. Die zweite Möglichkeit ist auch, dass die Gesellschaft und auch die Limited sich beteiligt an einem Unternehmensverein. Das ist ein bisschen problematischer, weil es ja dort kein persönliches Kapital gibt. Aber zum Beispiel können beide, also der neue Verein und die Limited in dem Fall eine gemeinsame Rechtsform gründen, wo beide daran beteiligt sind. Und das ist ja möglich. Und die aber unter der Führung des österreichischen, in dem Fall des österreichischen Unternehmensvereines ist, wo eben die Limited Gesellschaftsanteile dieses neuen Unternehmens ist, damit man das einmal heraus hat und in einem zweiten Schritt kann man dann schauen, was wird mit der Gesellschaft gemacht, wird die aufgelöst oder besteht sie weiter oder das kann man ja alles dann neu regeln, aber das erste ist immer, wie bekomme ich das, was noch da ist und das laufende Geschäft, sofern es das gibt, also das Kapital und das Gewerbe, wie bekomme ich das aus dieser Rechtsform heraus. Die nächste Möglichkeit ist eben auch, dass da ist die Frage, wie wurde der Gesellschaftervertrag abgefasst bei dem Vereinen? Ist es ganz einfach, man kann also kein Eigentum des Vereines aus dem Verein herausbekommen, solange der Verein nicht aufgelöst wird, beziehungsweise sich selber auflöst. Also herausbekommen heißt natürlich nicht durch herauskaufen, weil dann fließt ja wiederum Geld weg. Natürlich kaufen kann ich ja immer fast alles, aber darum geht es ja nicht, sondern es geht ja darum, mir als seinerzeitigen Gründer vielleicht sogar oder als Eigentümer gehört ja ein Anteil davon. Wie bekomme ich den? Den habe ich ja damals praktisch auch nicht, den hat mir der Verein oder ist egal, die Rechtsform, was war, nicht abgekauft, sondern ich habe den eingebracht. Da ist ja tatsächlich noch kein Kaufpreis geflossen. Und auf diese selbe Weise möchte ich natürlich gerne, wenn die Rechtsform sich auflöst, wiederum zumindest das, was ich eingebracht habe, oder den Ertrag, der dazu noch gekommen ist, wieder heraus haben. Wenn es mittlerweile einen Verlust ergeben hat und es ist nicht mehr viel da, dann ist es natürlich auch interessant, zumindest das, was noch da ist, herauszubekommen, außer es ist ein Defizit, weil dann ist es auf der anderen Seite doch sehr wünschenswert, dass ich nicht für dieses Defizit aufkommen muss. Und das ist ja auch der Grund, weshalb eben haftungsbeschränkte Rechtsformen gewählt werden, eben eine Limited oder eine GmbH. Wobei in Österreich oder in Deutschland ist schon lange so ist, die GmbH hatte in Wirklichkeit keine Haftungsbeschränkung mehr für die Hauptgesellschaft oder für den oder die wenigen Gesellschafter rechtens, also sagen wir rechtskonformerweise schon, aber es gibt keiner eine Finanzierung her, also keine Bank oder sonst auch niemand, wenn nicht die Hauptgesellschaft da zumindest persönlich haften für die Finanzierung. Ja, damit umgehe ich ja schon die Haftungsbeschränkung, weil dann ist die Person dran und die Person gilt eben dann als Einzelperson und ist haftbar bis zu ihrem, bis zu ihrem Leerstand, also mit dem gesamten persönlichen Vermögen. Ob das bei oder wie das bei der Limited auch ist, das kann ich nicht beurteilen, aber solche Sachen sind immer ein bisschen heikel, da gibt es kein Kochrezept dafür. Das muss man sich immer eins nach dem anderen anschauen. Und ich empfehle eben, wie schon vorhin gesagt, solange es noch solange England oder Großbritannien noch nicht, definitiv nicht EU ist, das ist es ja noch immer nicht, ja, das sinkende Schiff, oder das, in dem Fall nicht das sinkende Schiff, sondern das mehr und mehr entschwindende und davon schwimmende Schiff zu verlassen. Diese Möglichkeiten gibt es. Man kann Auffanggesellschaften gründen, auch das kann man mit Unternehmensvereinen machen. Man kann Fördergesellschaften gründen, auch das kann man mit Unternehmensvereinen machen. Also da steht die Rechtsform in keiner Weise im Wege. Gefragt ist hier eben ein kreatives Rechtsbewusstsein und vor allen Dingen Fachleute in der Rechtsprechung des jeweiligen anderen Landes. Also wenn es zwischen Deutschland und Österreich ist, haben wir nicht viel Schwierigkeiten. Die Rechtsverhältnisse sind in beiden sehr ähnlich, aber eben, wie schon vorhin gesagt, Italien, England, Frankreich, gibt's auch wieder Belgien, da sind Dänemark, die nordischen Staaten, die haben stellenweise sehr, sehr abweichende Rechtsprechungen. Da muss man sich halt eines Fachmannes vergewissern oder einer Fachfrau, eines Fachmenschen, einer Fachperson, die eben dort sich auskennt. Machbar ist es jederzeit und man kann sich's, wenn man das mit Hilfe eines Unternehmensvereins machen, kann man sich's nur verbessern, weil der Unternehmensverein ist, und das haben wir auch recherchiert und Leute, die sich auskennen, haben uns das auch bestätigt, ist derzeit die absolut beste Rechtsform für unternehmerische Tätigkeit. Was heißt beste? Also beste ist ja immer eine Kombination aus Rechtssicherheit, aus Kosten, also sagen wir mal aus hoher Effizienz, aus Gründungseinfachheit, aus Gründungseinlage auch. Also alle diese Komponenten zusammengenommen ist mit großem Abstand der Unternehmensverein europaweit die beste Rechtsform. Also man kann es nur verbessern.
Ja, dann würde ich gerne in dem Zusammenhang noch darauf hinweisen, üblicherweise ist es ja eine der Faustregeln, dass es eine sehr gute Idee ist, zu diversifizieren. Wer also zum Beispiel jetzt unsicher ist, wie es mit seiner Limited weitergehen kann oder wird, und wir reden ja jetzt nicht über Limiteds, die sozusagen in England dort auch Geschäfte machen, von Engländern betrieben werden, sondern wir reden ja hier über zum Beispiel Deutsche, die also eine Limited gegründet haben, aber wo die ganze Wertschöpfung in Deutschland stattfindet, wo die Kunden in Deutschland oder im deutschen Sprachraum sind oder immer in Österreich. Und die jetzt, also denen wirklich die Rechtsform quasi etwas entschwindet. Und alles andere soll aber so bleiben, wie es ist, oder sich auch weiterentwickeln. Und ist also zunehmend weiter entfernt, als es in der Vergangenheit war. Und natürlich kann man überlegen, ob man jetzt einfach wechselt. Aber oftmals ist es eine gute Idee, an der Stelle erstmal zu diversifizieren und zu sagen, ich muss ja die Limited nicht gleich schließen. Vielleicht ist sie sogar in der Zukunft nochmal für was gut und ein attraktiver Standort, mit dem man was machen kann. Aber das muss mich ja nicht abhalten zu sagen, ja, aber eine Alternative dazu aufzubauen ist ja praktisch und vor allem eben erhöht auch die Sicherheit. Und dann kann man ja zum Beispiel den österreichischen Unternehmensverein mit gründen und mit dem beginnen zu arbeiten und kann dann sukzessive die Elemente, die man bis jetzt in der Limited hatte, dann in die Vereinsarbeit nach Österreich verschieben. Und dann reduziert man einfach das, was am Ende noch an der Limited hängt, und kann die Limited dann noch nehmen, wenn man sie für irgendwas braucht. Und man kann sie dann noch vielleicht ganz schließen, wenn sie nicht mehr gebraucht wird. Man hat aber dafür eine sehr bequeme Übergangsvariante, wo beide Rechtsformen und beide Unternehmen quasi nebenbei zusammen existieren und man dann sukzessive sehen kann, wie gehe ich auch mit den einzelnen Aspekten um, die dabei zu klären sind. Was du vielleicht nochmal kurz ausführen könntest, wenn dir das sinnvoll erscheint, zumindest Wolfgang, wäre, dass natürlich auch die Limited einfach ein Mitglied bei dem neuen Unternehmensverein in Österreich werden könnte. Und das wäre ja auch noch eine Variante, mit der man, sag ich mal, sukzessive das eigentliche Geschäft übergeben kann. Oder sehe ich das falsch?
Nein, das ist ganz richtig. Das kann natürlich auch für inländische Betriebe und auch für ausländische Betriebe so sein, und zwar auf der ganzen Welt. Also es muss kein englischer Limited sein, es kann ein mexikanisches, sag ich jetzt, Unternehmen sein oder ein indisches, das ist ganz gleich. Das dort ansässig ist, kann auch dort ansässig bleiben und ist aber Mitglied in einem österreichischen Unternehmensverein. Und damit hat man eben auch Gestaltungsfreiheit, und zwar immer andere. Also das würde jetzt zu weit führen, wo es genau oder wie genau das geht. Aber wenn man sich also vor Augen hält, dass ein beliebtes Beispiel, ich habe es schon öfter gesagt, im Jahr 2017 Starbucks Österreich in Österreich Steuern von, sage ich jetzt mal grob, 750 Euro nur abgeführt hat, weil der ganze Rest, also nicht der Steuern, sondern des zu versteuernden Gewinnes, ist ganz woanders hingegangen, dann kann man sich schon vorstellen, dass man auf diese Weise, wenn ich also einen Betrieb habe, auch einen ausländischen Betrieb, der Mitglied ist bei einem österreichischen Unternehmensverein und es ist der Verein dementsprechend definiert, dass man sich da ganz ungeheure Vorteile in steuerlicher Hinsicht, in gewerblicher Hinsicht und, das wird oft vergessen, sozialversicherungsrechtlicher Hinsicht herausholen kann, weil sozialversicherungsrechtlich ist es so, in den meisten, also bei fast allen Rechtsformen in Österreich und in Deutschland und eben auch in den ausländischen, es wird der hauptsächlich daran Profitierende, also sag mal der Hauptgesellschafter oder der Einzelgesellschaft oder was, der wird eigentlich überall als Einzelunternehmer steuerlich behandelt. Und die Steuersätze sind eigentlich, ich weiß jetzt nicht, ob sie, also bei unseren östlichen Nachbarn irgendwo, glaube ich, gibt es also für Menschen schon auch so flache Versteuerungen, aber in Frankreich ist das nicht so, in Deutschland nicht und in Österreich ist das auch nicht so, in Italien ist auch nicht so übrigens, dass man da, je mehr man eben verdient, und in dem Fall ist der Verdienst ja das, was bei der jeweiligen Rechtsform, bei der GmbH, oder auch bei der Limited am Schluss dann überbleibt, dass das eben progressiv nochmal zu versteuern ist. Und das ist auf jeden Fall etwas, was man sich deutlich verbessern kann, weil man eben auch nicht nur davon Steuer bezahlt, von dem, was überbleibt, sondern auch die Sozialversicherungsbeiträge für denjenigen steigen, je mehr der am Schluss auf seinem Auszahlungsbeleg hat oder auf seinem Konto hat oder was auch immer. Während wenn man versichert ist im Rahmen der Leitung auch eines Unternehmensvereins, dann kann man es so gestalten, dass man praktisch fast nichts an Sozialversicherung bezahlt, wenn man es nicht braucht. Also eine Möglichkeit, wo man schon was zahlen muss, ist eben, weil man selber in dem eigenen Unternehmensverein als gewerberechtlicher Geschäftsführer eben benötigt wird, weil der ja eben vielleicht ein gebundenes Gewerbe in Österreich betreibt und dann brauche ich einen gewerberechtlichen Geschäftsführer dafür, der die Gewerbeberechtigung hält, und der muss wohlgemerkt, der muss nicht angestellt sein, wenn er selber den Verein leitet. Ansonsten muss der gewerberechtliche Geschäftsführer immer angestellt sein im Betrieb. Gibt es Konditionen, Vorschriften etc. hin und her, aber da will ich nicht drauf eingehen. Aber wenn der selber ein Leitungsorgan ist, muss er keineswegs angestellt sein. Das heißt also, du bist dann gewerberechtlicher Geschäftsführer und kannst dir deine Sozialversicherung selber aussuchen. Weil persönlich du betreibst ja kein Gewerbe, du bist also dann nicht mehr bei der selbstständigen Versicherung. Der Betrieb, der Unternehmensverein hat sogar gar keine Sozialversicherung, weil er wird niemals in Pension gehen oder krank werden. Also das heißt, ein Leiter eines Unternehmensvereines kann es sich aussuchen. Erstens, ob er überhaupt sozialversichert sein möchte, wenn er das nicht braucht. Und wenn er zum Beispiel, wie ich, Pensionsbezieher ist und daraus schon sozialversichert ist. Oder aber, wenn man es braucht, wie sehr und wie wenig oder wie viel das für ihn wichtig ist. Und das sind heute Nachmittag das Gespräch gehabt mit einem Betreiber von einem Wirtshaus, der hat eine GmbH und der sagt, also die im vorigen Jahr hat er, glaube ich, 6.000 oder 8.000 Euro alleine nur Sozialversicherung bezahlt. Nur Sozial, da kommt aber nicht die Steuer, ist noch gar nicht dabei.
Ein sehr schönes Beispiel, auch für das Thema, für den großen Vorteil von Unternehmensverein, wie wir es jetzt mal zusammengefasst haben, Nummer zwei, nämlich dem der persönlichen Freiheit. Persönliche Freiheit, da kann man sagen, ja, was heißt denn persönliche Freiheit? Was heißt denn das in dem Zusammenhang? Genau das, es heißt Wahlfreiheit. Viel größere Wahlfreiheit und Gestaltungsfreiheit als bei anderen Rechtsformen. Ich kann es mir eben beim Unternehmensverein aussuchen. Will ich das genauso haben, wie es bei einer GmbH ist, oder will ich das ganz anders? Will ich da zahlen? Möchte ich das, oder will ich mich da komplett raushalten? Möchte ich nicht zahlen? Möchte ich nicht versichert sein? Man hat die Wahl. Man hat die komplette Freiheit. Man gestaltet es so, wie man es selber als Betreiber des Unternehmens wünscht. Und das ist das als ein gutes Beispiel. Es gibt natürlich noch andere, aber das ist mal ein sehr schönes Beispiel, was du jetzt gerade erläutert hast, Wolfgang, wie man diesen Vorteil der persönlichen Freiheit oder mehr persönlichen Freiheit bei Unternehmensvereinen, wie das in der Praxis genau aussieht. Und da sieht man das also auch gerade in der Abgrenzung zu anderen Rechtsformen. Es ist wirklich sehr attraktiv. Und man hat eben mehr Möglichkeiten, das so zu führen, wie man das selber möchte. Und es wird einem nicht nur vorgegaukelt, das sei so, und dann wird einem danach alles vorgeschrieben. Nein, hier kann man und deshalb muss man natürlich dort auch sich Gedanken machen. Mit der Freiheit kommt auch die Verantwortung, das dann nicht irgendwie zu machen, dann fällt man auch wieder rein, sondern sich tatsächlich hinzusetzen, insbesondere bei der Gründung des Vereins, und zu überlegen, ja, welche Variante passt mir denn am besten? Denn am Verein wird es nicht liegen. Mit dem Verein kann man das so realisieren, wenn man das möchte. Da muss man natürlich seine Hausaufgaben machen und dann sehen, was eigentlich die beste Variante ist. Da kommt man nicht drum, aber das ist ja eine sehr schöne und es ist auch natürlich eine wirklich unternehmerische Aufgabe, das mal zu definieren.
Ja, danke für den Hinweis von dir. Ich würde sagen, also größere Freiheit, es ist die größere Freiheit, also noch mehr Freiheit, unternehmerische Freiheit nämlich, kann ich mir nicht vorstellen. Wenn ich mir aussuchen kann, wann ich mein Geschäft machen will oder wann ich auch ein Geschäft nicht machen will. Wenn ich mir aussuchen kann, wo ich mein Geschäft machen kann, weil mit einem österreichischen Unternehmensverein kann ich selbstverständlich auch in Deutschland oder wenn man schon Italien oder in Frankreich oder auch in Mexiko, wenn man das schon mal genannt hat, auch geschäftlich tätig sein. Wenn ich mir aussuchen kann, was muss ich dafür bezahlen für meine persönliche Absicherung, kann man aussuchen, da ich selber das Unternehmen ja leite in dem Fall, kann ich ja sagen, ja, ich möchte gerne im nächsten Monat 10.000 Euro netto haben und dann muss ich halt dafür auch die Steuer bezahlen. Ja, oder ich sage, ich möchte jetzt 3 Monate gar nichts verdienen, weil ich es nicht brauche. Alles das ist ununterbrochen möglich. Also noch mehr Freiheit, wenn ich sage, große Freiheit, ich sage einfach die größtmögliche Freiheit. Ich weiß halt nicht, was man sich sonst noch alles ausdenken könnte, was mit einem Unternehmensverein nicht möglich wäre. Und das ist nicht nur Propaganda jetzt. Und jetzt kommt gleich noch eine Propaganda, eine unglaubliche. Die Gründung eines Unternehmensvereins kostet ungefähr 35 Euro. Also ich meine, da rede ich jetzt gar nicht mehr weiter am liebsten, weil das würde ich gerne mal so nachschwingen lassen, diesen absoluten Spitzenbetrag. Natürlich muss man lernen, wie man das macht, weil man muss ja da lernen, wie man eine OG führt oder eine GmbH führt und die Leute tun es nicht und deswegen kommen sie dann ziemlich bald in ziemliche Schwierigkeiten oder sie brauchen eben Fachleute, die einen Haufen Geld dafür verlangen, weil das macht dann alles der Steuerberater. ja, was der dann kostet, wissen wir ja auch zur Genüge. Natürlich muss man auch bei einem Unternehmensverein lernen, wie man es macht. Und in diesem Fall ist es ein bisschen schwieriger, weil es gibt nahezu keinen Steuerberater in ganz Österreich nicht, der das wirklich gut weiß. Wir vom Dachverband, wir unterrichten das. Wir unterrichten das in Form von Coachings, aber gerade heute haben wir einen Fall gehabt, die haben schon längere Zeit hin und her korrespondiert und haben gefragt, ja, was soll man jetzt machen? Wir wollen das und das. Und wir haben also vorgelegt, was gibt's für Möglichkeiten und so weiter. Und heute haben sie sich eben für ein Coaching entschieden. Das kostet 850 Euro. Okay, das machen wir. Da lernen sie umfassend das, was sie eben lernen müssen oder zu lernen brauchen, und dann geht's aber schon los, und die 850 Euro, die haben sie sich gleich im ersten Monat erspart mit der Sozialversicherung. Also es kostet auch nicht viel, vor allen Dingen deshalb auch, das muss man auch sagen, weil bei uns hier in der Vereinsleitung oder in der Vereinsführung, wir sind alle ziemliche Idealisten. Ich persönlich arbeite überhaupt ehrenamtlich, mein Vize ebenfalls, sehr, sehr viele Leute mit sehr, sehr verringertem Sätzen, sogar unsere Rechtsanwalt und unser Steuerberater vermindern ihre Stundensätze, weil eigentlich alle davon beeindruckt sind, wie sozial so ein Unternehmensverein ist, nämlich für alle seine Mitglieder was Gutes zu tun, und jeder will daran mitwirken. So sind Menschen eben. Sie sind eben nicht ausbeuterisch veranlagt und nur der Stärkere gewinnt. Das will uns das jetzige System schon die ganze Zeit klar machen. Also ich habe das noch in der Schule gelernt. Das ist ein Naturgesetz. Ja, der Stärkere frisst den Schwächeren. Ja, dann, wenn man am Verhungern ist, dann schaue ich halt, ja, was gibt's zum Fressen. Aber wenn alles ordentlich funktioniert, dann ist man nicht am Verhungern, und dann hilft man auch anderen. Auch dafür gibt es ja unzählige Beispiele. Also es kostet eben auch nahezu nichts. Bitte, also was soll man jetzt noch dazu sagen?
Ja, das hast du schön formuliert. Und ist ja so, man muss sowieso bei jeder Rechtsform sich am Anfang damit beschäftigen, was man da alles wissen muss und wie das funktioniert und was man da eben laufend tun muss. Und das gehört einfach zum Unternehmertum dazu. Man muss ja rechtlich sauber arbeiten, man muss sich im legalen Bereich bewegen immer, man sollte niemals in den grauen Bereich kommen, und dann klappt das auch, und braucht man auch keine Angst zu haben, und dann kann man halt die Freiheit, die man hat, vollkommen legal nutzen. Nur im Vergleich zu den anderen Rechtsformen ist es halt so, beim Unternehmensverein macht man das einmal richtig und dann hat man das kapiert und weiß, was man da machen muss, welche Aufgaben man da eben jährlich zu erledigen hat. Das ist im Prinzip immer wieder dasselbe, dass man nicht eine ordentliche Buchhaltung machen muss, etc. Also so ein paar Sachen muss man kennen, braucht eine ordentliche Satzung bzw. Statuten. So, und das zieht man einmal, damit beschäftigt man sich einmal gründlich, versteht das ordentlich und handelt danach, und dann ist die Sache damit auch abgeschlossen, und man kann sich dann nämlich auf das konzentrieren, was man eigentlich machen will, nämlich auf den eigentlichen unternehmerischen Gegenstand. Bei der GmbH hingegen geht das auch so los, und dann geht das mit dem Lamm aber auf ewig so weiter, weil sich jeden Monat was ändert. Insbesondere steuerlich und sozialrechtlich, und dann gibt's Urteile, und dann haben sie hier entschieden und da gemacht. Das heißt also, das ist halt der große Haken bei der GmbH, und bei der Aktiengesellschaft ist es dann auch nicht anders, dass dort der Lernvorgang nicht nur nie endet, sondern auch irre zeitintensiv ist und dass einem unheimlich viel Zeit raubt, die man eigentlich ins eigentliche Geschäft stecken sollte. Und von daher, einmal lernen ist okay und muss man überall machen. Ständig sich nur mit der Rechtsform beschäftigen zu müssen, ist nervig, ist teuer, macht wenig Spaß, behindert einem am Geschäft, und von daher ist das eine gute Investition, das einmal den Verein ordentlich aufzusetzen und sich dann danach lange Zeit ums Wesentliche kümmern zu können.
Ja, wir haben nur mehr, wie ich sehe, wenige Minuten. Wir haben jetzt ganz allgemein über Beteiligungen mit oder an anderen Unternehmens- oder Rechtsformen gesprochen. Ich möchte jetzt also nur und sehr ausführlich eben über die Limited in diesem Fall, da haben wir eh noch nie drüber geredet. Ich möchte jetzt also kurz noch zusammenfassen, es ist ja grundsätzlich überall gleich. Tatsächlich unterscheiden sich ja die Rechtsformen, die unternehmerisch tätig sind. Es schaut so aus, als wären es viele Unterschiede, aber grundsätzlich werden unterschieden zwischen Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften. Warum und aus? Also mehr gibt's schon immer. Warum? Weil eben es Rechtsformen gibt, die sind also mehr, sage ich jetzt einmal, personenbetrieben oder getrieben und Rechtsformen, die sind mehr kapitalgetrieben. Also ein kapitalgetriebene Rechtsform ist zum Beispiel die Aktiengesellschaft, die man kennt. Da geht es ja nur um die Geschäftsanteile oder um die Gewinne, die ausbezahlt werden, heißen dann eben Dividende. Aber da geht es ja um den einzelnen Menschen schon gar nicht. Wer diese Aktien hält, die Shareholder, kann einer sein und der hält die Hälfte des Aktien. Es gibt auch Aktiengesellschaften, die überhaupt nur ihre Aktien nur im Familienbesitz haben, trotzdem Aktiengesellschaften sind. Es gibt Aktiengesellschaften, das ist die deutliche Mehrzahl, die haben Hunderttausende oder viele Millionen Aktien, also ganz winzige Anteile an der Gesamtgesellschaft ausgegeben, wo es also nur mehr um das Kapital, um das Eigentum geht, weil wenn einer von Facebook halt 10 Aktien hat, dann wird er wohl davon profitieren, wenn der Kurs von Facebook steigt, aber zu reden hat er nichts, nicht? Also der weiß das gar nicht und solche Aktiendepots werden ja auch von den Banken selber verwaltet und von deren Tradern. Der normale Anleger, der halt auf Anraten seines Bankbeamten das gemacht hat vor ein paar Jahren, hat keine Ahnung, welche Anteile und wie viel von welchen Unternehmen überhaupt ihm gehören. Ist aber auch wurscht. Er bekommt am Jahresende oder am Jahresanfang oder wie es halt ist, bekommt er halt seine Dividende ausbezahlt oder auch nicht oder muss noch schwer oder ist ja völlig egal. Da geht's nur um das Kapital. Während andere Gesellschaften sind eben Personengesellschaften, gehören also durchaus, also zu den Kapitalgesellschaften übrigens gehört auch die GmbH dazu. Deswegen muss man auch für Erträge aus der GmbH oder aus Aktiengesellschaften Kapitalertragssteuer bezahlen. Also das heißt, sind dann Erträge aus Kapitalanlagen. Genauso wie andere Kapital aus Vermietung und Verpachtung und so weiter. Egal. Also, und Personengesellschaften aber dazu gehören Genossenschaften, offene Gesellschaften, also OGs, dann Gesellschaft bürgerlichen Rechts und die sind mehr personenorientierter, ist auch das Stimmrecht meistens, bei der Genossenschaft kann man es aussuchen, ist meistens personenorientiert, aber es gibt eben auch anteilsorientierte Vereinigungen und Bestrebungen und um zum Schluss jetzt noch zu kommen, ich weiß, der Klaus hat das immer gern, wenn man rechtzeitig aufhört, es ist, sage ich jetzt einmal, die Zusammenarbeit oder die Verbindung, sage ich jetzt einmal, des Unternehmensvereins mit einer anderen Rechtsform immer gleich, sei es von Personengesellschaften oder von Kapital oder mit Kapitalgesellschaften. Man muss einfach einen Anteil daran auf irgendeine Weise erwerben, sei es durch Kauf, sei es durch Einbringung in welche Art und Weise. Das ist dann von Fall zu Fall verschieden. Aber man braucht bei den Personengesellschaften dann eben dort eine Stimme und bei den Kapitalgesellschaften braucht man eben ein Volumen an Kapital. Wenn man das erwirkt oder umgekehrt, die jeweilige Gesellschaft wird Mitglied bei einem Unternehmensverein. Also entweder der eine wird Teilhaber beim anderen oder der andere wird Mitglied beim Unternehmensverein. Diese Möglichkeiten gibt es. Wir haben alle diese Möglichkeiten im Griff und können sie also auch verfahrenstechnisch abbilden. Das ist gar kein Problem, aber jedes Mal muss es halt anders sein. Es sind immer individuelle Aufgabenstellungen, die individuell behandelt werden müssen.
Wolfgang, du hast noch einen Gast da, der Gunther aus Hamburg ist heute bei uns. Gib mir noch das Mikrofon.
Ja klar, sowieso.
Guten Abend, Gunther.
Hallo.
Hallo Gunther.
Kann man mich hören, Jörg?
Wunderbar.
Also, ich will jetzt nicht irgendwie was Neues aufmachen, aber dieser, der Rainer Füllmich, dieser Rechtsanwalt, der da diese Massenklage in Amerika jetzt gegen Corona macht und so, ne? Der hat ja eine Partei gegründet. Und der hat das jetzt in seiner letzten Sendung also so hervorgehoben und hat gesagt, also es könnte eigentlich jeder Laden, jeder Beschäftigte, also man kann also auch Parteien gründen, die würden sogar noch unter einem besonderen Schutz stehen, insofern, und hat das da also so glorifiziert. Hast du da schon mal was von gehört? Eine Partei. Also es ist dann eine politische Partei, die dann aber auch irgendwo in einem Lokal sich versammeln darf und dann da irgendwo so ihre Reden abhalten können und so weiter. Und der hat das da so glorifiziert. Also eine Partei eben. Kannst du da mal was zu sagen? Weißt du da was von?
Ja, ich weiß was davon. Jetzt haben wir wirklich nur mehr wenig Zeit, aber danke. Das könnten wir durchaus am nächsten Montag also behandeln. Grundsätzlich halte ich nicht viel von der Form der Partei. Rein von der Rechtsform ist eine Partei dem Verein sehr ähnlich, wie auch Kirchen. Trotzdem gelten sowohl wie Kirchen, wie auch für Parteien andere, also in nicht unwesentlichen Teilen andere Rechtsvorschriften. Beispielsweise ist es immer ein Problem, wenn eine Partei selber gewerblich tätig ist. Das heißt also ein eigenes Unternehmen betreibt. Das macht man dann über Zwischengesellschaften, die durchaus Unternehmensvereine sein können. Aber das zweite Problem bei Parteien, was ich sehe, ist ja, wenn du eine Partei hast, wirst du sofort auf irgendeine Seite hin instrumentalisiert. Also ich persönlich mag das überhaupt gar nicht. Ich glaube, dass Unternehmensvereine, die den Parteien ähnlich, aber nicht gleich sind, deutlich mehr Freiheit bieten. Aber können wir darüber reden?
So, wir müssen ja Schluss machen, damit wir um 20 Uhr pünktlich anfangen. Gunther, okay. Hab Verständnis. Danke.
Ja. Naja, es war ja auch nur ein Denkanstoß und ich fand das ganz witzig so. Naja, wir können ja vielleicht mal später drüber reden.
Ja, gerne. Tut mir leid, dass ich dir nicht
alles früher gemerkt habe.
Ja, dann sagen wir danke. Wolfgang, du willst dich noch verabschieden, bestimmt.
Jo, nein, ich habe nichts mehr. Grüß euch gut miteinander. Bis zur nächsten Woche, sage ich.
Danke auch, Michael. Und bis nächste Woche Montag. Bis dann. Und gleich erwarten wir Alenka. Bis gleich.
Tschüss.
Ubuntu Radio Pocket.